Über Hexen und Hexenprozesse im Mittelalter meinen wir einiges zu wissen, dass die Inquisition einen unerbittlichen Krieg gegen sie geführt hat, dass im finsteren Mittelalter mehr als 9 Millionen Hexenverbrennungen stattgefunden haben oder dass Opfer der Hexenprozesse oft Heilerinnen und Hebammen waren. Vieles von dem ist falsch, das ist jetzt im Rahmen einer größeren Untersuchung herausgekommen, die die Grundlage bildet für eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, Hexenwahn, Ängste der Neuzeit. In den wenigen Tagen, seit die Show zu sehen ist, eine Übernahme aus Luxemburg ist das, haben schon mehr als 6000 Personen die Ausstellung besucht. Das spricht für das große Interesse, das das Thema erweckt. Ich begrüße im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin die Kuratorin Rosemarie Beyer-Dehahn, die die Ausstellung in Berlin kuratiert hat. Frau Beyer-Dehahn, offensichtlich haben wir ja ganz falsche Bilder von Hexen im Kopf. Woran liegt das?
Guten Tag, das ist in der Tat richtig. Wir haben viele Bilder im Kopf, die immer wieder mittransportiert wurden und werden. Und ich denke, man kann das zum Teil daraus erklären, dass dieses Thema der Hexenverfolgung, der Verbrennung von Menschen ja ein Thema ist, was etwas sehr Erschreckendes und sehr Bestürzendes hat. Also im Grunde ist es ja eine der großen Katastrophen der Menschheit, wenn man so will. Und ich glaube, bei Katastrophen neigt man auch sehr schnell dazu, dramatische Erklärungen auch finden zu wollen, sozusagen die ganz großen Erklärungen.
Wer waren denn jetzt tatsächlich die Hexen des Mittelalters?
Also es waren nicht, wie Sie es schon angesprochen haben, es waren nicht die Heilerinnen, die weisen Frauen, deren Wissen um Verhütung, um Geburtenkontrolle ausgemerzt werden sollte, sondern es im Grunde konnte eigentlich jeder Mensch als Hexe angeklagt werden. Das ist eigentlich das ganz Fatale bei den Hexenprozessen, wenn erstmal eine Prozesslawine in Gang geraten war, wenn sozusagen in den Folterverhören unter dem Druck der Folter angebliche Geständnisse von Komplizen erpresst worden waren, dann machte eigentlich die Anklage, eine Hexe zu sein, von niemandem halt. Das konnten junge Ehefrauen, junge Mütter sein, das konnten Kinder, Heranwachsende sein, es konnten auch Männer sein, es konnten zum Beispiel auch angesehene Politiker sein, zum Beispiel für den Bereich Trier wissen wir von einem Stadtamtmann, der der Hexerei angeklagt wurde, von einem Bürgermeister Niklas Fiedler, der angeklagt und hingerichtet wurde. Also dieser Vorwurf, mit dem Bösen, mit dem Teufel unter einer Decke zu stecken, das war ein Vorwurf, der im Grunde jeden Menschen treffen konnte.
Und jede vierte Hexe war offensichtlich ein Mann. Aufgrund welcher neuer Erkenntnisse ist man denn zu diesem Schluss gekommen?
Im Grunde ist das Ergebnis der Fülle der vielen regionalen Untersuchungen, die es inzwischen in der Hexenforschung gibt. Also in dem, was man die Hexenforschung nennt, hat sich in den letzten 10, 15 Jahren ganz viel getan. Es gibt eine Fülle von Einzelstudien, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich europaweit. Und wenn man dann schaut, was sozusagen der Gesamteindruck dieser Fülle von regionalen Untersuchungen ist, dann kommt man eben zu dem Ergebnis, dass europaweit eben jede vierte Hexe ein Mann war. Da gibt es natürlich regionale Unterschiede, aber insgesamt ist es doch sehr aufschlussreich und interessant, dass unsere landläufige Vorstellung, dass eine Hexe immer eine Frau sein müsse, eben doch nicht der Realität entspricht.
Wurden diese Männer dann auch als Hexen bezeichnet oder nannte man die dann Zauberer? Also gab es da einen Unterschied auch im Umgang mit männlichen und weiblichen Hexen?
Also es gab einen Unterschied in der Benennung. Man nannte sie Hexer, Hexenmeister, Zauberer. Aber sozusagen was die Art des Verhöres anging, die Art ein Geständnis zu erpressen oder auch die Hinrichtungsformen, gab es eigentlich keine Unterschiede.
Was weiß man denn heute über die genauen Zahlen? Also 9 Millionen, wie man jahrelang angenommen hat, waren es ja wohl doch nicht. Das haben diese Untersuchungen ergeben. Wie genau kann man da heute Auskunft geben?
Man weiß heute, dass es etwa europaweit 60.000 Menschen gewesen sind. Das macht natürlich das Drama und die Katastrophe nicht geringer. Aber es ist sozusagen eine Möglichkeit, die großen Erklärungen oder auch die Verfolgungstheorien ein Stück wegzuschieben. Es ist interessant, dass diese Zahl von 9 Millionen eigentlich gar keine so junge Zahl ist. Es ist eine Zahl, die taucht das erste Mal schon im 18. Jahrhundert auf, als unter dem Eindruck der Volksaufklärung, überhaupt der Aufklärung, die sich gegen das Strafrecht richtet, diese Zahl entsteht. Also noch im späten 18. Jahrhundert war es ja so, dass Hexerei, Zauberei ein Straftatbestand war. Und noch im Jahre 1782 wurde in der Schweiz eine Hexe hingerichtet. Das hat einen Sturm der Empörung in ganz Europa ausgelöst. Und in der Folgezeit haben viele Aufklärer eigentlich versucht, sozusagen dagegen zu wettern, vor einer neuen Gefahr des Hexenwahns zu warnen. Und in dieser Zeit entsteht diese Zahl. Das ist eine Hochrechnung, ausgehend von einer kleinen Region Quedlinburg. Und da hat man einfach sehr pauschal hochgerechnet auf Gesamteuropa. Also eine Zahl, die überhaupt nicht haltbar ist. Und interessant ist, dass diese Zahl eigentlich immer wieder auftaucht. Also sie taucht im 19. Jahrhundert im Kulturkampf gegen die katholische Kirche auf. Sie wird sozusagen als Argument gegen die katholische Kirche verwandt. Sie taucht dann wieder auf bei den Nationalsozialisten, die dann die Hexen gewissermaßen germanisch vereinnahmen, aus ihnen sozusagen die blonde nordische Rasse machen, die von beiden Kirchen, also katholischer und evangelischer, habe ausgemerzt werden sollen. Und sie taucht dann eigentlich zuletzt wieder auf in der Frauenbewegung der 70er, 80er Jahre, wo dann sozusagen 9 Millionen Frauen als sozusagen hingerichtet von einer patriarchalischen Gesellschaft angeführt werden.
Das ist ja auch so eine These, die mir ja zumindest im Kern auch eigentlich einleuchtet. Also, dass es natürlich auch solche gesellschaftlichen Bestrebungen gab, eben auch Heilerinnen, Hebammen, die ja in Konkurrenz zu den Ärzten, die sich dann etablierten, auch waren. Das ist also so auch so eine Tradition, wahre Frauen disziplinieren zu wollen, wenn ich es jetzt mal ganz kurz so zusammenfassen will, diese Diskussion. Aber das scheint mir ja doch ziemlich widerlegt zu sein durch die Untersuchung, auf die sich Ihre Ausstellung stützt.
Das ist richtig, es ist eine These, die viel Plausibilität für sich hat. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist es zum Beispiel in der Region Trier so, dass von 800 weiblichen Prozessopfern ganze 3 Hebammen oder Heilerinnen zu verzeichnen sind. Und das kann man inzwischen für sehr, sehr viele Regionen nachzeichnen. Und interessant ist auch, dass diese eigentlich ja so Gegenüberstellung Frauen, Opfer, Männer, Täter sich eigentlich nicht so aufrechterhalten lässt. Frauen waren zum Beispiel auch aktiv bei den Prozessen beteiligt. Also es gab heilkundige Frauen, die bei den Folterverhören dabei waren, um zu prüfen, ob die Delinquentin oder der Delinquent noch in der Lage war, einer weiteren Folter unterzogen zu werden. Frauen waren zum Beispiel auch Trägerinnen des Gerüchts, eben des Gerüchts, diese Person ist eine Hexe. Und wir wissen das aus vielen Prozessakten, in denen die Aussagen von Dorfbewohnern festgehalten sind. Und da finden wir eben Einträge von Männern, aber auch von Frauen, die sagen, ich weiß schon von meinen Eltern, diese Person muss eine Hexe sein. Ich habe es immer wieder gehört. Ich glaube es auch, dass diese Person eine Hexe ist. Also diese simple Zuordnung oder Gegenüberstellung lässt sich eben nicht aufrechterhalten.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Proteste gibt von Seiten feministischer Forscher, Forscherinnen, die da das vielleicht nicht so gerne sehen, ihre Ergebnisse. Gab es da eine Reaktion?
Bis jetzt eigentlich noch nicht. Ich meine, es geht uns ja auch nicht darum, sozusagen um seiner selbst willen zurückzustellen, sondern wir als historisches Museum wollen natürlich sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse so genau wie möglich darstellen. Und es verringert ja nicht das Drama und die Katastrophe dessen, was stattgefunden hat, sondern ich denke, es hat auch so etwas wie, wenn man so will, ein aufklärerisches Potenzial, genau hinzuschauen und zu fragen, warum ist das denn eigentlich passiert? Das macht ja sozusagen das Drama, die Tragödie nicht kleiner.
Ja, das ist klar. Welche Rolle hat denn die Justiz dabei gespielt? Also man ist ja immer davon ausgegangen, dass es eigentlich die Kirche, die Inquisition war, die besonders scharf darauf geachtet hat, eben dass Leute, die als Hexen denunziert wurden, auch verfolgt wurden. Aber es ist jetzt in dieser Untersuchung wohl herausgekommen, dass die Justiz dabei die treibende Kraft war.
Ja, es waren in der Tat die weltlichen Gerichte, die die Gerichtsverfahren durchgeführt haben, wobei sie ein Gerichtsverfahren nicht durchführen konnten, wenn sie nicht sozusagen eine Aussagebereitschaft oder eine Anklage, eine Stimmung in der Öffentlichkeit hatten. Das heißt sozusagen, die öffentliche Meinung, dass eine Person eine Hexe war, war der Ausgangspunkt. Und dann waren es die weltlichen Gerichte, die sich dieser Prozesse angenommen haben. Wobei man natürlich hinzufügen muss, es gab auch so etwas wie geistige Brandstifter. Das waren eben oft Kirchenmänner, die sehr vehement in Predigten, in Traktaten, in Flugschriften die Vorstellung verbreitet haben, dass es da eine Sekte von Männern und Frauen gibt, die quasi eins mit dem Teufel seien, die versuchen würden, die göttliche Weltordnung zu zerstören, zu unterwandern. Also Die geistlichen Männer haben im Grunde schon auch sozusagen assistiert, wenn man so will, aber die eigentlichen Gerichtsverfahren wurden von den weltlichen Gerichten vorgenommen. Und da ist es sehr interessant, das haben unsere Kollegen in Trier von dem Sonderforschungsbereich herausgefunden, dass die weltlichen Gerichte durchaus ein Interesse daran hatten, Prozesse zu führen, war es für sie doch eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass sie die Hochgerichtsbarkeit, die Blutgerichtsbarkeit inne hatten. Und in einem Land wie Deutschland, was so territorial zersplittert war, wo es so viele Gerichte, kleine Landesherrschaften gab, wo man sich auch zur Wehr setzte gegen zum Beispiel das Reichskammergericht, gegen übergeordnete juristische Strukturen. Da waren Hexenprozesse oft willkommene Vorwände oder Anlässe, um die eigene Macht nochmal zu festigen und darzustellen.
Also ging es dann doch in der Tat in erster Linie um Machterhalt, Machtdemonstration, weniger um das, was man gemeinhin damit verbindet, um Ausgrenzung?
Ich glaube, man kann es nicht so trennen. Ich denke, die Menschen der damaligen Zeit haben schon an das Böse und sozusagen einen Vormarsch des Bösen geglaubt. Sie haben an Hexen geglaubt, aber sie haben natürlich mit den Hexenprozessen ihren eigenen Vorteil auch verbunden. Und so wie das die Gerichte gemacht haben, haben das zum Beispiel auch Einzelpersonen gemacht. Wir wissen aus Prozessakten, dass man missliebige Personen auf diese Weise entfernt hat. Zum Beispiel ist eine Prozessakte überliefert von einem katholischen Geistlichen, der im Konkubinat lebte, der seine Gemeinde schlecht betreut hat. Die Gemeinde war hoch unzufrieden mit ihm. Und dann entsteht auf einmal das Gerücht, er sei eben ein Hexer. Und dann wird er angeklagt, dann setzt sich der Prozess in Gang und dieser Mann endet auf dem Scheiterhaufen. Sicherlich haben auch die Dorfbewohner geglaubt, dass er vom Bösen besessen ist, aber zugleich war der Prozess eine willkommene Gelegenheit, sich dieses Menschen zu entledigen.
Wie zeigen Sie denn dieses Thema in der Ausstellung? Das Spektakulärste werden ja sicher Folterinstrumente sein, die es eben noch gibt aus dieser Zeit. Wie gehen Sie da mit um, mit dieser Fülle an Stoff?
Ja, wir zeigen Folterinstrumente, wobei das Interessante daran ist, dass eigentlich die allerwenigsten Folterinstrumente wirklich aus der frühen Neuzeit, aus dem 16., 17. Jahrhundert stammen, sondern es ist sehr, sehr viel dieser Instrumente nachgebildet worden im 19. Jahrhundert. Das ist die Zeit, als diese sogenannten mittelalterlichen Folterkammern entstehen, als Kriminalmuseen gegründet werden, alle möglichen Formen von Panoptiken, Schaubuden durch die Lande ziehen. Und das 19. Jahrhundert hat im Grunde so sein eigenes Bild von den Hexenprozessen nochmal entworfen und hat durch eine Fülle von Nachbildungen, auch von Neuschöpfungen, eigentlich seine eigene Interpretation der Zeit gefunden. Wir zeigen zum Beispiel einen Folterstuhl, der mit dicken Nägeln bestückt ist, auf dem angeblich sozusagen der Delinquent gesessen hat. Aber solch ein Folterstuhl ist eigentlich gar nicht überliefert aus den Prozessen.
Also das ist dann eher so ein bisschen ein Ausflug in ein Horrorkabinett manchmal auch.
In gewisser Weise ja, zumindest für das 19. Jahrhundert. Wir versuchen es so darzustellen, dass wir es eben wieder einordnen in diesen Zusammenhang und dass sozusagen dieser Schauder oder diese Angstlust, die sich ja damit verbunden hat, dass wir die nicht so ganz zulassen.
Kann man denn Vergleiche anstellen? Also Ihre Ausstellung geht bis in die Gegenwart hinein. Kann man da Vergleiche anstellen, welche Funktion eben Hexenverfolgung, Hexenkult damals hatte und wie man heute damit umgeht? Gibt es da vergleichbare Ansätze?
Das ist eine Frage, die uns sehr wichtig war und wir haben das versucht, zumindest skizzenhaft anzureißen. Wir zeigen zum Beispiel Filmausschnitte, in denen es um die Ausgrenzung von Außenseitern, von anderen geht. Also von Lars von Trier über die Jagdszenen in Niederbayern bis zu der Witwe in Alexis Sorbas, die aus dem Dorf ausgegrenzt, die gesteinigt wird. Also dieses kollektive Einverständnis, dass Personen ausgegrenzt werden, das ist natürlich etwas, was bis in unsere Gegenwart reicht. Und zugleich versuchen wir zum Ende der Ausstellung auch dem nachzuspüren, welche Vorstellungen von Hexenglauben, sozusagen von Menschen, die andere sozusagen einen Zugang zu dunklen Mächten haben, inwieweit diese Vorstellungen eben in unserer Gegenwart auch noch vorhanden sind. Das machen wir allerdings eher collagenhaft und assoziativ.
Ja, ganz herzlichen Dank an Rosemarie Bayer-Dehahn, die Kuratorin der Ausstellung Hexenwahn, Ängste der Neuzeit. Diese Ausstellung ist zurzeit zu sehen im Deutschen Historischen Museum in Berlin und es gibt auch noch einen ausführlichen Katalog zur Ausstellung, der auch im Deutschen Historischen Museum zu bekommen ist.